Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon ist Dirk Fuhrig. Ich grüße Sie. Einer der wichtigsten und bekanntesten Literaturwissenschaftler der Schweiz ist gestorben, Peter von Matt.
Ich bin Schweizer, aber die deutschsprachige Literatur, ob sie nun in Österreich entsteht oder in Deutschland oder in der Schweiz, das ist eines und dasselbe. Das ist für mich der große Kunst- und Kulturraum, zu dem ich gehöre, der auch meine Heimat ist.
So äußerte sich der Germanist in unserer Reihe »Denke ich an Deutschland«. Peter von Matt ist gestern im Alter von 87 Jahren nach langer Krankheit in Zürich gestorben. Der Literaturwissenschaftler hat sehr viele essayistische Texte geschrieben, darunter etwa »Sieben Küsse, Glück und Unglück in der Literatur« oder »Don Quixote reitet über alle Grenzen, Europa als Raum der Inspiration«. Marcel Reich-Ranitzky bezeichnete Peter von Matt einmal als den besten Schriftsteller der deutschsprachigen Schweiz. Martin Krumpholz erinnert an einen liberalen Weltbürger und Literaturbesessenen.
Peter von Matt, geboren am 20. Mai 1937 in Luzern, entstammte einer Familie von Druckern, Verlegern, Antiquaren. Er studierte in Zürich und Nottingham Germanistik, Anglistik und Kunstgeschichte. Er habilitierte sich mit einer Arbeit über E.T.A. Hoffmann. Von 1976 bis 2002 wirkte von Matt als Ordinarius für neuere deutsche Literatur an der Universität Zürich. Und er schrieb zahlreiche, höchst anschauliche, höchst lesenswerte Bücher über Literatur. Ein Philologe sei ein Fachmann für Wörter. So hat Peter von Matt das selbst gesagt.
Das Wort ist ein Lebewesen von unwahrscheinlicher Zähigkeit, Wirkung und Unberechenbarkeit. Jedes Wort hat seine Geschichte. In vielen Fällen ist dies eine dramatische Biografie. Man denke nur an das Wort Schönheit. Jeder kennt es, jeder versteht es, dennoch ist es ein Abgrund. Wer es ergründen wollte, müsste in einen Vulkan steigen.
Peter von Matt ist nicht nur einmal im Leben in einen Vulkan gestiegen. Denn Bücher, literarische Meisterwerke zumal, betrachtete er als Brandsätze. Und je genauer man sie entschlüssele, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass sie explodierten. Dass sie also vermeintliche Gewissheiten zum Einsturz brächten. Daher auch von Matts Liebe zu Max Frisch, den er dem Antipoden Dürrenmatt spürbar vorgezogen hat. So geht es aus mehreren Aufsätzen hervor, alle versammelt in dem Band mit dem schönen Titel »Das Kalb vor der Gotthardpost«. Daher schließlich Peter von Matts Sympathie für das Pathos eines Schiller. Die Vereinnahmung dessen Wilhelm Tell durch die offizielle Schweiz hat der Germanist von Matt mit einem Augenzwinkern registriert.
Die Schweiz hat immer die Eigenschaft gehabt, alles sich anzueignen, was ihr gepasst hat, und es sozusagen zu ihrem Eigentum zu erklären. Wir haben diesem großen Dichter den Stoff geliefert und die Deutschen können froh sein, dass die Schweiz einen solchen Stoff dem Friedrich Schiller geliefert hat.
Ganz unpathetisch hat von Matt den Tell die großartigste szenische Komposition der deutschen Literatur genannt.
Wie er die einzelnen Handlungsstränge trennt und verflicht, sie freilaufen lässt und wieder zusammenführt, das hat keiner neben oder nach ihm je wieder erreicht. Nur bei Shakespeare gibt es das, aber auf einer leeren Bühne, während Schiller mit Maschinen im größten Stil operiert und auch dies koordinieren muss.
In einem seiner spannendsten Bücher, »Verkommene Söhne, missratene Töchter« aus dem Jahr 1995, macht von Matt eine Szene aus dem Alten Testament zur Keimzelle seiner weitgespannten Untersuchung. Den Tod des schönen Prinzen Absalom, der mit seinen langen Haaren galoppierend an einem Baum hängen bleibt und von seinen Verfolgern erstochen wird. Absalom hatte zuvor gegen seinen Vater, König David, revoltiert. Und David hat bei der Nachricht vom Tod des verkommenen Sohnes nicht nur geweint, er hat geschrien vor Schmerz. Von dieser Urszene ausgehend spinnt von Matt seine komplexen Fäden zu Heinrich Hoffmanns Struwwelpeter, ebenso wie etwa zu Heinrich von Kleists Figur des Prinzen von Homburg, dem eigensinnigen Offizier, der im brandenburgischen Kurfürsten durchaus einen geistigen Vater erblicken und nach seinem eigenmächtigen Handeln trotzdem nicht auf Begnadigung hoffen darf. Warum?
Um der Makellosigkeit der Ordnung willen darf keine Gnade sein. Das Urteil fällt, um zu zeigen, dass Politik vollkommen sein kann wie ein Kunstwerk. Das hat die römische Linie für die Dichter so attraktiv gemacht. Sie träumen nämlich, geblendet von der Vorstellung der Perfektio, die ihnen in der Seele sitzt und das Gehirn reizt, immer wieder von einem Staat, der vollkommen wäre wie ein Kunstwerk.
Die römische Linie, das bedeutet Strenge, Gradlinigkeit, Konsequenz. Diese römische Linie entsprach im Denken des Peter von Matt einem Ethos, auch einem enormen Arbeitsethos, das wiederum der offenkundigen Schwäche der Menschen, ihrer Anfälligkeit für Verrat und Desaster begegnete. Für Familiendesaster, wie es so schön plastisch im Untertitel seines Buchs »Verkommene Söhne, missratene Töchter« heißt.
Es ist natürlich sozusagen der triviale Bodensatz meiner eigenen Seele. Also ich habe ein Gefallen an dramatischen und drastischen Dingen. Die Literatur, die handelt in der Regel eben von recht massiven Gegebenheiten.
Ungemein kenntnisreich, nie prätentiös, immer auch unterhaltsam und spannend, hat Peter von Matt geschrieben, gelehrte Bücher für ein großes Publikum. Manchmal dürfte er damit auch das Misstrauen, sogar den Neid einiger Fachkollegen auf sich gezogen haben.
Natürlich, es gibt Germanisten, die können nicht gut Deutsch. Und die schreiben vielleicht für ein zu schmales Publikum oder sie verstecken sich hinter wissenschaftlichen Konstrukten. Das ist ja etwas, das ich selber wirklich auch lernen musste, den Kopf so herauszustrecken, dass man auch exponiert ist. Also wenn man wirklich mit jedem Satz verstanden werden kann, exponiert man sich natürlich.
Die große Kunst des Peter von Matt bestand darin, sich verständlich zu machen, ohne je an Komplexität einzubüßen. Und bei aller Faszination für das Dramatische und Drastische hat dieser besondere Gelehrte fast überraschend auch eine Lanze für die Kategorie Glück, gar für das so selten gewordene Happy End in der ernsthaften Literatur gebrochen.
Das ist ein Problem der deutschen Literatur im 20. Jahrhundert, dass sich das literarische System als Ganzes irgendwie gespalten hat. Die Unterhaltung wird sozusagen in populäre Genres abgeschoben und anerkannt wird nur entweder das besonders Schwierige oder das Verdrehte oder das besonders Düstere und so weiter. Und damit verzichtet die Literatur auf eine ganze Menge von Möglichkeiten, auch von Wirkungsmöglichkeiten.
Vielleicht ist diese Mahnung so überraschend doch nicht. Denn der Büchermensch Peter von Matt ist eben auch ein generöser Menschenfreund gewesen, ein Kenner und Liebhaber.
Martin Krumpholz war das mit einem Nachruf auf den Kenner und Liebhaber, den Literaturwissenschaftler Peter von Matt. Eines der letzten Bücher von Matt war der im Hansa Verlag erschienene Band mit dem originellen Titel »Übeltäter, trockene Schleicher, Lichtgestalten – Die Möglichkeiten der Literatur«. Der Schriftsteller Romain Buffat stammt ebenfalls aus der Schweiz. Er wurde 1989 im französischsprachigen Teil des Landes geboren, in Yverdon-les-Bains am Neuenburger See nördlich von Lausanne. Grande Fin, das große Ende, das Finale, heißt sein neuer Roman, sein zweiter. Darin unternimmt ein junger Mann auf der Suche nach seinem verschwundenen Vater eine Reise durch die USA. Maximilian Mengeringhaus konnte dieses amerikanisch-schweizerische literarische Roadmovie nicht so richtig überzeugen.
Für den 30-jährigen Jerome beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Endlich hat er den Studienabschluss in der Tasche. Zur Belohnung gibt's eine kleine Auszeit. 4 Wochen USA-Urlaub. Mit dem Zug will Jerome von Chicago aus bis an die Westküste bummeln. Bevor er aufbricht, gibt die ältere Schwester Julie ihm einen gut gemeinten Rat.
Bitte, Jerry, mach es nicht wie all diese Idioten, die in die USA wollen, um sich darin zu bestätigen, dass alles dort wirklich so ist, wie sie es im Kino gesehen haben. Das ist doch Blödsinn, an Orte zu reisen, die man alle schon aus dem Fernsehen, aus Zeitungen und Romanen kennt.
Doch den frisch gebackenen Filmwissenschaftler interessiert der Abgleich. Er will wissen, ob die seit Kindheitstagen medial vermittelten Bilder mit den unverstellten Eindrücken vor Ort zur Deckung kommen. Bereits der erste Stopp in Chicago ernüchtert Jerome. Die Union Station kommt ihm gleichermaßen vertraut und doch fremd vor. Natürlich kennt er den Bahnhof aus der berühmten Schlussszene des Mafia-Klassikers The Untouchables. Doch wo stecken Kevin Costner und Andy Garcia?
Seit er vor 10 Tagen in Chicago angekommen ist, will sich die Magie nicht einstellen. Der Film ist voller Schnittfehler, das Dekor verbraucht. Die Drehorte, die er auf Fotos und im Kino gesehen oder sich erträumt hat, verblassen, sobald er sich nähert.
Die Kulisse fällt in sich zusammen. Diese Desillusionierung ist das Leitmotiv in Romain Buffats Grande Fin. ein Railroad-Novel, für den der Autor kürzlich einen der begehrten Schweizer Literaturpreise erhielt. Es ist der zweite, wiederum schmale Roman des am Bieler Literaturinstitut ausgebildeten Schriftstellers und setzt sich erneut mit den USA als verklärtem Sehnsuchtsort auseinander. Im Gegensatz zur titelgebenden Ortschaft Grand Fin, an deren Monotonie der Vater von Jérôme und Julie verzweifelte. Ein dauermalochender Druckereiangestellter, der eines Morgens wortlos die Familie verließ, fortan fehlte von ihm jede Spur. Auf seiner Reise durch die Staaten holen Jérôme die Erinnerungen an den frustrierten Vater ein, den die prekären Lebensverhältnisse in der vermeintlich so gut betuchten Westschweiz irgendwann erdrückten. Im Rückblick verdichten sich die Vorzeichen für die Flucht. Die Geschwister samt ihrer Mutter Suzanne sind machtlos, das Unvermeidliche abzuwenden. In Colorado überkommt Jérôme plötzlich eine längst vergessene Szene. Er ist noch ein Kind, die Familie auf dem Weg zu einer unliebsamen Essenseinladung, als der Automotor den Geist aufgibt. Verzweifelt versucht der in sich versunkene Vater, ihn wieder zum Laufen zu kriegen.
Suzanne bemerkt vom Beifahrersitz aus, wie der Himmel immer schwärzer wird. Sie seufzt und klopft mehrmals gegen die Frontscheibe, will ihm sagen, lass uns gehen, wir sind schon verspätet, wir bringen das Auto nächste Woche in die Garage. Aber der Vater stellt sich taub. Hey, jemand muss es ja tun. Vielleicht meint er, dass er das alles nur denkt, doch sagt er es laut genug, so, dass es sogar Julie und Jérôme vom Rücksitz aus ganz deutlich hören können. Schon der ganze Tag in der Werkstatt war scheiße. Jetzt ist es auch hier mit der Familie scheiße. Das ist mein Leben. Mein Leben ist ein Scheißleben, damit die anderen kein Scheißleben haben.
Ein vorangestelltes Motto von Édouard Louis und eingestreute Verweise auf Annie Ernaux unterstreichen dick. In diesem Buch geht es um Klassismus und Entfremdung. Die Eltern verstummen darüber und verlieren sich schließlich, wobei dem Vater die wahren Ursachen verborgen bleiben. Aus Angst, seinen Job zu verlieren, macht er einen großen Bogen um die Gewerkschaften. Auf der Heimfahrt hört er dann wieder Bruce Springsteens Working Class Manifesto Nebraska auf Dauerschleife. Der Boss singt ihm aus dem Herzen. Seine Songs entschlüsseln Jérôme nach und nach das widersprüchliche Wesen des Vaters.
Einfache Worte, die der Vater mit eigenen Worten und in den eigenen Dialekt übersetzt, nach Lust und Laune umgemodelt oder der Melodie wegen auch mal abgekürzt hatte und stolz, als wären die Lyrics von ihm selbst, vor sich hinsang, am Montag denke ich schon an den Freitag. Und Jérôme begriff, dass diese Zeile viel über das Leben seines Vaters aussagte, über eine unmögliche, unerträgliche Gegenwart.
Im Zuge der soziologischen Analyse kommen Romain Buffat seine anfangs gelegten Fährten allmählich abhanden. Das cineastische Interesse rückt in den Hintergrund und erschöpft sich schließlich in Referenzen. Stattdessen werden beiläufige Beobachtungen aus dem amerikanischen Alltag eingemischt. Grand Fin ist im Kern eine Novelle, die mit allerhand Bonusmaterial zur Romanlänge gestreckt wurde. Beziehen konnte sich Buffat dabei auf Aufzeichnungen eines eigenen US-Trips. Und so liest sich sein Buch auch wie ein mit Reflexionen angereichertes Reisejournal, eine ausgedehnte Reportage. In einen wirklich überzeugenden, stimmigen Roman ließ sich das Ganze nicht verwandeln. Entgegen der Titelanspielung vom großen Finale verläuft sich der Text irgendwo zwischen Lausanne und Omaha.
Das nüchterne Urteil von Maximilian Mengeringhaus über Grand Fin von Romain Buffat. Der Roman wurde aus dem Französischen übersetzt von Yves Räber und ist erschienen beim Verlag Die Brotsuppe in Biel. 204 Seiten kosten 26 Euro. Paola Lopez ist fast gleich alt wie Romain Buffat. Sie wurde 1988 in Wien geboren und ist eigentlich Mathematikerin. In ihrem ersten Roman Die Summe unserer Teile stehen, konsequenterweise könnte man sagen, drei Naturwissenschaftlerinnen im Mittelpunkt. Die Handlung spielt im Libanon, in Osteuropa und in Deutschland. Es geht um Flucht, Selbstbestimmung und Sprachlosigkeit. Ein Debüt, das zumindest etwas wagt, findet unser Rezensent Christoph Schröder.
Lucy ist bestens gelaunt. An einem heißen Sommertag im Jahr 2014 kommt sie in ihre Berliner WG, hat an der Universität soeben ein Projekt abgeschlossen und freut sich auf eine unbeschwerte Zeit mit ihrer besten Freundin Phil. Doch als sie zu Hause ankommt, ändert sich die Situation schlagartig.
Sie öffnet die Tür zu ihrem Zimmer und hält mitten in der Bewegung inne. Es dauert einen Augenblick, bis sie versteht, was sie da sieht. Ihr Schreibtisch wurde zur Seite geschoben, ebenso ihr Lesesessel und der Stuhl, auf den sie ihre getragene Kleidung wirft. Mitten im Raum steht ein gigantischer schwarzer Konzertflügel, ein Steinway, auf dessen glänzender Oberfläche sich das Altbaufenster in voller Höhe spiegelt.
Dieser Konzertflügel, den Paola Lopez gleich zu Beginn ihres Romans als mächtiges Ding-Symbol einführt, engt ihre Protagonistin Lucy auf unterschiedlichen Ebenen ein. Der Steinway ist raumgreifend, beansprucht Platz. Zugleich ist er aber auch eine Erinnerung an eine Kindheit und Jugend mit einer Mutter, die Lucy mit ihrer Überfürsorge und ihren Ansprüchen so lange drangsaliert hat, bis Lucy die Flucht aus ihrer Geburtsstadt München nach Berlin angetreten und den Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen hat. Lopez hat sich in ihrem Debüt ungeheuer viel vorgenommen. Sie springt zwischen den Zeiten und Orten hin und her von den 1940er Jahren bis ins Jahr 2014, von München nach Beirut, Berlin und Danzig. Lucy, geboren 1991, ist die Tochter der in Beirut geborenen Ärztin Daria. Darias Mutter Ludmilla wiederum, Lucys Großmutter, ist als junge Frau über abenteuerliche Wege aus Polen vor den Nationalsozialisten in den Libanon geflohen, hat dort Chemie studiert und ihren Professor geheiratet. Lucy hat ihre Großmutter nie kennengelernt. Sie sei, so wurde es ihr stets erzählt, kurz nach Lucys Geburt gestorben. Eine Lüge, wie sich zeigen wird. Als Daria im Jahr 1976 in München ankommt, um ihr Medizinstudium aufzunehmen, reflektiert sie ihre eigenen Privilegien.
Wie hat ihre Mutter es geschafft, ganz alleine in Beirut zu studieren? Woher nahm sie ihre Entschlossenheit? Ihre Mutter ist vor dem Krieg geflohen, durch den polnischen Schnee, in Zügen, auf Schiffen, war in der Fremde, in ständiger Gefahr. Daria hingegen ist mit dem Flugzeug und einem Studentenvisum nach Deutschland gekommen, ihr Reisepass in einem neuen schicken Lederetui.
Es gibt in Paola Lopez' Debüt eine auffällige Asymmetrie in der Darstellung ihrer drei Hauptfiguren. Daria und ihre Mutter Ludmilla sind hochinteressante Charaktere, deren Lebensbrüche anschaulich werden. Bei Lucy hingegen, die schließlich auf den Spuren ihrer Großmutter nach Polen reist, fragt man sich des Öfteren, was hat sie denn nun schon wieder? Während die innerfamiliäre Dysfunktionalität bei Daria und ihrer Mutter historisch und sozial glaubhaft grundiert ist, erscheint Lucy wie eine psychologisch flach gezeichnete Karikatur. Für die Hilf- und Sprachlosigkeit, mit der drei Generationen von Müttern und Töchtern miteinander umgehen, findet Lopez immer wieder sentenzenhafte Formulierungen.
In jeder Generation ein Bruch in der Sprache. An den Bruchkanten Schweigen.
Die Summe unserer Teile ist ein geschickt gebauter Roman. Paola Lopez lässt Leerstellen offen, hat ein gutes Gespür für Dramaturgie. Die Lügen innerhalb der Familie, die Traumata, die das Handeln der Figuren prägen, offenbaren sich nach und nach. Existenzielle Erlebnisse, das ist die Grundthese dieses Romans, werden indirekt von einer Generation an die nächste weitergegeben. Eine Flutwelle, die immer höher wird. Es darf aber nicht verschwiegen werden, dass Paola Lopez sich streckenweise an dieser ambitionierten Drei-Generationen-Geschichte literarisch und sprachlich verhoben hat. Show, don't tell, möchte man ihr hin und wieder zurufen, wenn sie die Innenwelten ihrer Protagonistinnen ausufernd mit sowohl sprachlich als auch psychologisch unbeholfenen Deutungen auskleidet. Hinzu kommt, dass der Roman auf der Symbolebene, siehe Konzertflügel, überfrachtet ist. Trotzdem, auch wenn nicht alles an die Summe unserer Teile gelungen ist, ist es das Debüt einer Autorin, die etwas wagt. Und ein Text, der besonders zum Ende hin auch spannend zu lesen ist.
Also immerhin spannend, Christoph Schröders Urteil über die Summe unserer Teile von Paola Lopez. Erschienen ist der Roman im Tropenverlag Stuttgart, 252 Seiten, kosten 24 Euro. Eine kleine Meldung haben wir noch für Sie. Der Leipziger Schriftsteller Clemens Meyer nimmt am Donnerstagabend in Hannover den mit 15.000 Euro dotierten Preis der Literatur Nord entgegen. So viel vom Büchermarkt für heute. Die Sendung Forschung aktuell berichtet gleich nach den Nachrichten vom Kampf der Universität Harvard gegen die Trump-Regierung und für die Freiheit der Wissenschaft. Mein Name ist Dirk Fuhrig. Ich wünsche noch einen schönen Dienstag Nachmittag.